In den nächsten Folgen sprechen wir über Verlustangst. Nicht als Schwäche, sondern als Alarmreaktion. Wir schauen gemeinsam hin, warum sich Nähe manchmal bedrohlich anfühlt, warum wir festhalten, obwohl es weh tut und wie Verbindung möglich wird, ohne dass du dich selber verlierst. Diese Serie ist für dich, wenn du viel fühlst, tief liebst und dich dabei manchmal selber vergisst. An dieser Stelle möchte ich kurz Danke sagen. Unser Podcast ist in den letzten Wochen und Monaten unglaublich gewachsen und das berührt uns sehr. Danke, dass ihr zuhört, danke für euer Vertrauen und danke für eure Nachrichten. Das bedeutet uns wirklich viel. Wenn du magst, schick uns gerne deine Fragen zum Thema Verlustangst. Du erreichst uns per E-Mail unter podcast@liebe-unplugged.de. In der letzten Folge dieser kleinen Miniserie werden wir eure Fragen aufgreifen und beantworten. Hallo und herzlich willkommen zu Liebe Unplugged, dem Podcast über das, was in Beziehung wirklich wichtig ist. Mein Name ist Isabella und gemeinsam mit meinem Mann Bela arbeite ich seit 8 Jahren als Beziehungscoach.
Letzte Folge haben wir angefangen, über Verlustangst zu reden und wir haben vor allem darüber geredet, wie die Unsicherheit sich in die Beziehung schleicht und wie man anfängt, den anderen zu beobachten, zu gucken, letztendlich nach Feedback zu streben und auch, wie man sich selber vergisst und hinten anstellt und seine eigenen Bedürfnisse hinten runterfallen lässt und in dem Prozess sich die Beziehung langsam verändert. In dieser Folge soll es darum gehen, wie man von dieser Unsicherheit langsam in die Angst rutscht. Die Angst selbst ist was sehr Irrationales. Und man muss verstehen, dass wenn man in Verlustangst ist, also wenn die Angst da ist, dass man anders handelt, als man es normalerweise tun würde. Man handelt aus Angst. Und Angst ist immer ein schlechter Ratgeber.
Wir werden uns heute ganz genau angucken, was genau passiert, wenn man aus Angst heraus handelt und nicht mehr aus dem Gefühl nach Nähe, nach Liebe, nach Zweisamkeit, sondern wenn die Angst das dominierende Gefühl ist. Also wenn du Angst hast, dann verengt sich dein Fokus. Das heißt, dein Fokus ist nicht mehr auf den verbindenden Sachen, auf den schönen Sachen, sondern dein Fokus liegt auf der Gefahr, auf dem, was könnte diese Beziehung schaden? Was sind die Gefahren, dass diese Beziehung eventuell nicht so funktioniert, wie ich mir das wünsche?
Gefahr ist ein wichtiges Stichwort bei Verlustangst, weil wenn man in der Angst ist, interpretiert man die Dinge auf eine ganz besondere Art und Weise. Und wenn er sich dann zum Beispiel nicht meldet, obwohl er es versprochen hat, dann legt man viel mehr Bedeutung in diese Sache, als man es normalerweise tun würde. Genau das Gleiche, wie wenn ihr telefoniert habt und er es irgendwie vorzeitig beendet, dann hast du auf einmal das Gefühl, irgendwas ist im Busch. Irgendwie stimmt hier etwas nicht. Und du hast ganz doll das Gefühl, dass gerade ihr euch voneinander entfernt. Und ganz doll das Gefühl, dass es irgendeinen Grund geben muss. Und dieser Grund, der kann viele Formen annehmen. Auf einmal ist seine beste Freundin doch ein Problem oder habe ich viele Dinge falsch gemacht, die ich vielleicht anders hätte machen können? Liebt er mich vielleicht jetzt nicht mehr? Vertraut er mir nicht? Hat er andere Absichten und andere Motive?
Viele haben bestimmt schon mal was von einer Angstreaktion gehört. Angst erzeugt in uns einfach eine sehr hohe Wachsamkeit, nämlich auf Dinge, das haben wir eben schon gesagt, bei denen man Gefahren wittert. Und jetzt kommt auch wieder die Sensibilität ins Spiel, über die wir das letzte Mal schon ausführlich gesprochen haben. Das können ganz, ganz kleine Sachen sein. Also du hattest jetzt eben gesagt, ja, die Ex-Freundin oder das sich nicht melden. Das sind ja, würde ich jetzt schon sagen, schon irgendwie Zeichen. Es kann aber auch viel subtiler sein. Also sowas wie ganz kleine Veränderungen, die einem plötzlich auffallen. Also sowas wie, er redet langsamer, sein Tonfall ändert sich. Es gibt einfach Abweichungen von dem, wie es vielleicht das letzte Mal ist. Genau. Und diese kleinen Sachen reichen manchmal schon aus, dass man innerlich unruhig wird, dass diese Angst quasi gefüttert wird.
Zum Beispiel, er meldet sich jeden Abend und sagt mir gute Nacht, aber einen Tag nicht. Mhm. Was ist da wohl passiert?
Genau, und schon geht das Kopfkino los.
Ja, die Angst zeichnet sich natürlich dadurch aus, dass man ganz, ganz doll Gedankenkreisen hat und dazu, dass sich alles, du hast es ja selber schon gesagt, der Blick verengt sich. Also es ist ein ganz doller Tunnelblick. Man ist so doll in der Sache drin, dass man die Sachen nicht mehr mit Abstand irgendwie betrachten kann. Und es fühlt sich alles ganz, ganz doll real an. Die Dinge, die man, ich sag jetzt mal, sieht, die werden in deinem Kopf größer und größer und wahrer. Und wenn man solche Gedanken dann hegt und pflegt, sieht man immer mehr Zeichen durch die selektive Wahrnehmung auch teilweise, die seine eigenen Befürchtungen untermauern. Und im nächsten Schritt entsteht dann dieser innere Druck.
Genau, dieser innere Druck ist, man kann sich das so vorstellen, dass wenn man Angst hat, quasi das Nervensystem dann irgendwie nach Hinweisen sucht, dass man sich fragt, bin ich eigentlich sicher? Fühlt sich das hier eigentlich irgendwie nach einem geschützten Beziehungsraum an? Und das ist in dem Fall von Verlustangst kein wirkliches Misstrauen, sondern eher so eine, ich sag mal, Überlebenslogik. Und dieses große, dieses Suchen nach Hinweisen, zum Beispiel kann man es daran erkennen, dass man so Kontrollhandlungen macht. Also Kontrollhandlungen sind ganz typisch. Man guckt ständig aufs Handy, man schafft es nicht, das Handy wirklich wegzulegen und nicht mehr zu beachten, sondern man checkt ständig, ob er geschrieben hat. Oder auch man verbringt Stunden damit zu gucken, wann er online ist, ne? Wie sein Online-Status ist. Okay, er war online. Wie lange ist er jetzt online? Warum liest er meine Nachricht nicht? Oder man analysiert nochmal alle Nachrichten, die in der Woche vorher geschrieben sind. Alles mit diesem Hintergedanken. Eigentlich möchte ich mich doch sicher fühlen. Ich fühle mich aber gerade überhaupt nicht sicher. Gerade dominiert mich diese Angst. Und diese Angst lässt einen dann diese Kontrollhandlung ausführen, weil man so ein bisschen im Kopf hat, wenn ich alles im Blick habe, wenn ich alles bedenke, was sein könnte, wenn ich jede Eventualität mir anschaue, dann bekomme ich vielleicht wieder ein Sicherheitsgefühl zurück.
Du hast es gut beschrieben. Die Angst, die man verspürt, muss irgendwie bekämpft werden.
Genau, weil es einfach ein super unangenehmer Zustand ist.
Ja, genau. Und es gibt viele Möglichkeiten. Kontrolle ist zum Beispiel eine Sache. Aber in der Kontrolle findet man auch irgendwie keine Gewissheit am Ende des Tages. Sondern meistens begibt man sich auf einen Weg, der zu mehr Kontrolle führt. Die nächste Sache, die oft passiert, ist so ein Aktionismus. Ja, man muss jetzt irgendwas tun. Und eine dritte Sache, die ich auch oft beobachtet habe, ist, man versucht, mehr Raum einzunehmen. Ich will nicht sagen, man versucht, ihn zu besetzen, aber man möchte ihn oft gar nicht unbedingt sehen aus dem Grund, weil man ihn sehen möchte, sondern weil man möchte, dass man irgendwie Zeit mit ihm verbringt, um seine Angst zu bekämpfen, damit die Angst weggeht. Man möchte sich vergewissern, dass der andere in meinem Leben ist und auch bleibt. Weil wenn er da ist, ist es vielleicht nicht so schlimm. Wenn er da ist, kann er auch nicht irgendwie auf Abwege gehen. Wenn wir zusammen sind, dann weiß ich, was er tut. Und all diese Dinge sind typische Handlungen, die man macht, wenn man in der Angst ist.
Ja, das sind die, wir haben die mal die apokalyptischen Reiter der Verlustangst genannt. Also das, was quasi die Verlustangst oft mitbringt. Das muss nicht immer der Fall sein, aber oft. Und das, was du beschrieben hast, ist ja Klammern und Eifersucht. Das sind ganz typische Anzeichen für verlustängstliches Handeln. Ich würde gerne noch einmal dabei bleiben, dass man auch versucht, so Absicherungshandlungen zu machen. Wir hatten jetzt eben die Kontrolle. Und diese Absicherungshandlungen, die können tatsächlich zum Beispiel vermehrtes Nachfragen, ob alles okay ist, geht's dir gut, ist wirklich alles okay, ist auch alles okay mit uns. Und meistens kennt man ja die Antwort darauf. Die Antwort darauf ist, ja, ist doch alles gut, was hast du denn? Ja, passt alles. So. Das heißt, eigentlich braucht man viel mehr. Man braucht irgendwie so dieses Feedback. Ist der andere noch da? Ist wirklich alles okay? Es fühlt sich doch gerade für mich so, so schlimm an. Deswegen muss ich irgendwie eine Handlung machen. Deswegen muss ich das jetzt irgendwie klären. Deswegen suche ich vielleicht auch das Gespräch, um ja letztendlich diese Angst, dieses Ungetüm von Angstmonster in einem drin zu bekämpfen.
Das hast du gut beschrieben. Es ist letztendlich der Gedanke, wenn er mir Nähe bestätigt, dann beruhigt sich meine Angst. Aber oftmals ist es gar nicht der Fall, sondern es ist nur so eine Symptombekämpfung.
Ja, oder nur hält nur kurz an. Wir haben mal eine Folge darüber gemacht, Angst, die uns dumme Dinge tun lässt.
Ja.
Und das sind genau oft solche Sachen, ne, die dann irgendwelche Absicherungshandlungen oder Kontrollhandlungen ganz typisch auch mit dem Auto doch nochmal an seiner Wohnung vorbeifahren, brennt da Licht, steht da ein anderes Auto vor, ist sein Auto da. Solche Handlungen geben einen vielleicht in einem ganz kurzen Moment irgendwie ein Gefühl von Sicherheit. Es hält aber nicht lange an, es ist nichts Nachhaltiges und vor allen Dingen bekämpft es nicht das eigentliche Problem, nämlich das eigentliche Problem, wo diese Angst herkommt.
Ich hatte es in der letzten Folge schon gesagt, aber ich möchte das hier auch nochmal betonen. Wenn man in der Verlustangst ist, dann ist man super doll verunsichert. Diese Unsicherheit, die man spürt, man weiß gar nicht genau, wo man sie verorten soll. Und oftmals verortet man sie in drei Dingen. Man traut dem anderen nicht so richtig. Also liebt er mich wirklich? Sind seine Gefühle echt? Was sind seine Absichten? Will er mich loswerden? Dann die nächste Sache, man traut der Beziehung selbst nicht, dass sie stark ist, dass das Band stark ist, sondern man hat das Gefühl, das Band ist gerade am Zerreißen. Und zwar die ganze Zeit. Und ich muss irgendwas tun, um das zu reparieren. Also man vertraut eigentlich auch nicht der Bindung, die man hat. Als letztes und auch eigentlich am schwerwiegendsten, man vertraut sich selber nicht. Man vertraut nicht darauf, dass man ein Mensch ist, der genug ist für den anderen. Sondern seine eigenen Ängste kommen auf einmal auch mit rein und werden immer größer. Die Ängste, die man irgendwie schon länger mit sich rumträgt, dominieren auf einmal und werden sozusagen zur Ursache für deine Angst. Und in diesem Dreiklang wird die Beziehung auf jeden Fall ganz, ganz doll strapaziert.
Das hast du sehr, sehr gut beschrieben und auch schon so ein bisschen die Handlungsanweisung steckt da auch schon ein kleines bisschen mit, weil es ist natürlich ein wahnsinniges Misstrauen, was man hat. Es ist ja erstmal okay zu sagen, vielleicht hat er ja Sachen gemacht, die machen, dass du ihm misstraust. Vielleicht ist eure Beziehung auch noch nicht so gewachsen, dass du sagen kannst, ich baue darauf, dass das hier wirklich alles hält. Aber dieses Gefühl, ich traue mir auch selber nicht. Ich traue mir nicht zu, dass ich ihn gut ausgewählt habe oder dass ich genug bin, um eine schöne Beziehung zu haben. Ich traue mir,
um ihn glücklich zu machen auch.
Ja, das ist natürlich ein ganz zerreißendes Gefühl. Kurz eine kleine Info in eigener Sache. Liebe Unplugged ist ein Herzensprojekt von liebe-sex-zärtlichkeit.de. Dort sprechen Bela und ich über Liebe, Anziehung und Nähe. Ehrlich, ohne Spielchen und ohne sich selber zu verbiegen. Wenn du Verlustangst kennst, wenn Nähe schnell bedrohlich wird und du dich im Dating selbst zurücknimmst, um niemanden zu verlieren, dann bist du damit nicht alleine. Und genau da setzen wir an. In einer kostenlosen Erstberatung schauen wir gemeinsam, was hinter deiner Unsicherheit steckt und wie du Nähe entspannter und sicherer erleben kannst, ohne dich selber zu verlieren. Den Link findest du in den Shownotes. Und jetzt zurück zur Folge.
Eine weitere Sache ist dieses Anpassen und Zurücknehmen. Mhm. Wir haben es schon oft angesprochen, aber das ist ein zentrales Ding, weil man versucht nicht, die Dinge irgendwie dem anderen näher zu bringen, die wahren Probleme, sondern man versucht, eine bessere Freundin zu sein. Und in dem Prozess passt man sich halt an. Man macht all die Dinge, die wir auch schon im letzten Podcast besprochen haben. Aber die Angst ist auf einmal da und alles fühlt sich nicht richtig an. Auch das Anpassen fühlt sich auf einmal falsch an.
Genau, das Anpassen und Zurücknehmen ist meistens eine Strategie, die man irgendwie aus seinem vorigen Leben mal gelernt hat. Also aus der Kindheit, aus der letzten Beziehung. Da drin steckt auch viel der Glaubenssatz, wenn ich kein Problem mache oder wenn ich einfach mich anpasse, mich zurücknehme, meine Bedürfnisse nicht äußere, nicht sage, wenn ich Angst habe, nicht sage, wenn ich wütend bin, sondern Konflikte meide und immer wieder alles ja runterschlucke und mich anpasse, dann werde ich geliebt oder dann bleibt er, dann ist alles gut, dann ist die Harmonie da. Und da kann man sich selber mal fragen, ob man vielleicht Hinweise aus seiner Vergangenheit hat, wo diese Strategie eventuell sogar mal sehr viel Sinn gemacht hat. Das ist ja meistens so. Ne? Wir machen eigentlich keine Sachen, die keinen Sinn machen. Das heißt, irgendwann im Leben gab es wahrscheinlich mal den Punkt, da hat diese Strategie für dich sehr viel Sinn gemacht. In der jetzigen Beziehung, jetzt wo du erwachsen bist, jetzt wo du eine selbstbewusste, stabile Frau bist, kann man sich dann fragen, hat das denn hier noch seinen Platz oder ist das vielleicht eine Strategie, die ich überarbeiten kann?
Was mir auch aufgefallen ist bei verlustängstlichen Frauen, abgesehen von ihrer großen Unsicherheit, ist, dass sie testen. Aber sie testen auf so eine andere Art und Weise. Und zwar Frauen, die Verlustangst haben oder Menschen mit Verlustangst, die testen, weil sie ganz doll unsicher sind. Und so wird jeder Austausch dann mehr oder minder zum unausgesprochenen Test. Mhm. Also ich schreibe ihm, er antwortet mir nicht. Test. Ich spreche irgendwie bestimmte Dinge an, er äußert sich nicht dazu. Es fühlt sich an wie ein Test, wo wir gerade durchfallen. Es gibt viele weitere solche Sachen.
diese Tests, ich würde die gerne noch ein bisschen häufiger beschreiben, weil natürlich gibt es Situationen, da ist es okay, sich mal aus einer Beziehung zurückzuziehen, zu sagen, ich brauche mal Zeit für mich. Bei solchen sogenannten Tests ist es aber tatsächlich eher ein, ich ziehe mich zurück und dann gucke ich mal, was passiert.
Zum Beispiel?
Wann schreibt er mir denn wieder? Schreibt er mir überhaupt? Fällt ihm das überhaupt auf? Ne? Und da merkt man ja schon an den Fragen, die ich jetzt gerade gestellt habe, dass auch da wieder der Fokus liegt zu 100% auf ihm und nicht auf dir selber. Du ziehst dich nicht zurück, weil du denkst, ich habe das Bedürfnis nach Ruhe, ich möchte erstmal Klarheit für mich finden, ich möchte erstmal mich mit irgendwelchen Freunden austauschen oder so, ich brauche jetzt mal Zeit für mich. Das Bedürfnis wird da nicht berücksichtigt. Das wären gute Gründe für einen Rückzug, sondern es geht darum, ich gucke, was er macht. Und dazu zählt auch zum Beispiel auch besonders kalt zu reagieren zum Beispiel oder sich mit Absicht nicht für die Sachen zu interessieren und dann zu gucken, okay, merkt er das? Merkt er, dass ich jetzt gerade gar nicht mehr die Wärme ausstrahle, die ich sonst habe? Und wenn er das merkt, wie reagiert er? Ne, findet er das okay, wenn ich das jetzt nicht mehr mache? Und diese ganzen Tests in Anführungsstrichen führen quasi immer weiter zu einer ganz großen Fokussierung auf ihn und bringen dich auch wieder weg von dir selber.
Ja, die Tests, die du beschrieben hast, sind ja letztendlich so, ich möchte eigentlich, was ich mir wünsche, ist, dass wenn ich mich zurückziehe, dass er sich um mich bemüht, damit ich das Gefühl habe, er mag mich, er liebt mich und ich bin ihm wichtig. Das Tragische an der Realität ist natürlich, dass Menschen nicht unbedingt dann so reagieren. Und dann machst du so einen Test und er denkt sich nur, was ist los mit dir? Und vielleicht hat in seinem Leben andere Strategien eine Rolle gespielt und er sagt, okay, sie braucht den Raum, ich lasse ihr den. Weil so würde ich reagieren, ne? Weil er von sich auf dich schließt. Und dann stehst du auf einmal da, hast diesen Test gemacht, ziehst dich zurück und es kommt nichts. Und schon wieder geht die Angst los.
Und das ist eigentlich der Kern dieses Podcasts-Thema, ne? Dass man handelt aus der Angst heraus. Man handelt nicht mehr aus der Liebe oder der Zuneigung oder der Nähe heraus, sondern man handelt, weil man Angst hat. Und man möchte quasi alles machen, um diese Angst zu besiegen, um sich irgendwie wieder sicher zu fühlen, um Gewissheit zu haben, okay, der Mann liebt mich. Und die Handlungen sind aber nicht aus Liebe, sondern nur dafür da, diese Angst zu bekämpfen. Und das ist, ja, du hast gesagt, Angst ist kein guter Berater und leider stimmt das oft.
Angst macht, dass man dumme Dinge tut, wie wir es in der Podcast-Folge ja mal so schön benannt haben. Vielleicht noch abschließend zu diesen Tests. Diese Tests schaffen keine Sicherheit. Im Gegenteil, im Grunde genommen erzeugen sie Unsicherheit. Und sie verschieben auch die Beziehung auf Verhalten statt auf Verbindung. Also das Analysieren seines Verhaltens stärkt nicht die Bindung. Im Gegenteil. Oftmals, wenn man aus der Angst heraus handelt, sieht man halt Dinge, die da unter Umständen gar nicht da sind. Und es belastet letztendlich die Bindung. Anstelle solche Tests zu machen, müsste man eigentlich sich wieder lernen, auf diese Bindung zu verlassen.
Oder auf sich selber im ersten Schritt.
Im ersten Schritt auf sich selber, aber auch das Vertrauen auch in dem anderen zu haben. Weil im Leben ist es halt so, man kann nicht immer genau wissen, wie es in dem anderen vorgeht. Zum gewissen Grad muss man vertrauen. Und sicherlich fällt man dann auch mal auf die Nase. Aber der Preis, den man zahlt, wenn man das Misstrauen regiert, ist zu hoch. Weil dann rutschst du in die Geschichte, dass es sich halt selbst erfüllt. Dass der Verlust bald real wird. Und all die Sachen, wo du gelitten hast, Monate, vielleicht auch ein Jahr, Jahre, das war dann alles umsonst, weil er dann im Endeffekt doch weg ist.
Dazu kann man sich vielleicht auch nochmal die Angst, wir haben uns jetzt die Angst schon genau angeguckt, aber vielleicht nochmal spezifischer, was man eigentlich möchte, wenn man versucht, die Angst zu bekämpfen. Die Angst ist eine ganz wichtige Emotion, die wir haben, die unser Überleben sichern soll, die uns eigentlich auch beschützen soll vor Gefahren. Angst ist aber auch was sehr Dominantes und diese ganzen Entlastungen, die wir jetzt gerade beschrieben haben, ne? So dieses Testen, die Kontrolle, das Rückversichern, das Anpassen, das macht nur sehr kurzfristig, dass es dir besser geht, dass du quasi ganz kurzfristig diese Angst ein kleines bisschen kleiner wird. Aber sie hat halt nichts Langfristiges, weil langfristig ist diese Angst einfach da. Und langfristig, diese ganzen Strategien, die wir jetzt genommen haben, die nehmen dir langfristig nicht die Angst.
Das ist die schnelle Lösung, die Symptombekämpfung. Aber es ist vielleicht eine sofortige Beruhigung für einen ganz kurzen Moment, aber dann kehrt die halt zurück.
Genau, und es im ersten Schritt auch nichts falsch daran, sogar, man versteht das ja, weil wer fühlt schon gerne dieses bedrohliche Gefühl? Das heißt, diese kurzfristige Bekämpfung macht natürlich auch, ich habe ja vorhin schon gesagt, wir machen eigentlich selten Sachen, die gar keinen Sinn machen. Natürlich macht es irgendwie eine kurze Entlastung. Es ist aber einfach auch wahnsinnig anstrengend. Alle Handlungen, die wir jetzt gerade aufgezählt haben, in denen kann man sich wirklich verlieren, ne? Diese ständige Kontrolle, dieses Checken von Nachrichten, von seinem Handy, das Anpassen, immer sich selber regulieren, nie wirklich aussprechen, was man eigentlich möchte. Das ist einfach ein wahnsinniger, das ist ein Zustand, der einen einfach wahnsinnig erschöpft.
Isabella, was kann man denn tun, um vom Handeln das sanft zu verschieben hin zur Wahrnehmung?
Das erste ergibt sich tatsächlich aus dem, was ich eben gesagt habe, nämlich das klar zu benennen. Ne? Also, dass man sich klar ist, okay, ich bin gerade oder ich fühle gerade Angst. Ne? Ich fühle gerade Angst, ihn zu verlieren. Dann sich quasi nicht fragen, was soll ich jetzt tun? Was kann ich jetzt tun? Sondern eher zu fragen, okay, was fühlt sich denn jetzt gerade für mich so schlimm an? Was fühlt sich denn gerade so bedrohlich an? Und dann quasi so ein bisschen weg vom, ich möchte das kurzfristig entlasten, hin zu, okay, das ist gerade die Angst und eventuell fühlt sich bedrohlich an, dass ich jetzt schon längere Zeit nichts mehr von ihm gehört habe, das fühlt sich für mich nicht gut an. Dann nicht versuchen, in diese Handlungsspirale reinzukommen, sondern sich vielleicht auch bewusst zu werden, dass eine Angst einen beschützen möchte. Ne? Dass die Angst eigentlich möchte, ich möchte, dass du sicher bist. Wir sehen gerade ganz viele Gefahren, aber nur, weil ich eigentlich möchte, dass es dir gut geht und eigentlich möchte man nicht die Beziehung regulieren. Ne? Also die Beziehung ist in dem Moment nicht das, wo man ansetzen sollte, sondern tatsächlich die Angst.
Für mich der wichtigste Schritt ist, erstmal zu erkennen, dass man in der Angst ist. Weil wenn man in der Angst ist, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Weil man denkt ja nicht, ich bin jetzt in der Verlustangst, außer man weiß um diesen Vorgang, sondern man denkt, okay, dieses Emoji, was er mir geschrieben hat, da ist irgendwas. Warum hat er dieses genommen? Wenn man merkt, dass man sich auf so kleine Sachen fokussiert, die dann auch sehr groß erscheinen, wenn man merkt, dass man dann an nichts anderes denken kann, dass alles andere an Bedeutung verliert, dass man sich immer die gleichen Fragen stellt und von Stock auf Stein kommt und einfach eine ganz, ganz dolle körperliche Unruhe empfindet, dann bist du in der Angst. Das ist einfach so. Und man muss im ersten Schritt lernen zu erkennen, dass man gerade in der Angst ist. Und im zweiten Schritt muss man lernen, in der Angst keine dummen Dinge zu tun, also nicht in Aktionismus zu verfallen, den man später bereut. Im dritten Schritt muss man lernen, mit der Angst umzugehen, weil man kann die Angst nicht unterdrücken und man kann sie nicht abstellen. Man muss also lernen, sie in bessere Bahnen zu lenken. Im vierten Schritt, der natürlich ein bisschen Zeit kostet und auch Aufwand, muss man die Dinge angehen und auch ein paar Sachen lösen, damit man nicht so schnell in diese Unsicherheit kommt. Man muss Vertrauen aufbauen und das geht nicht, wenn man in der Angst ist. Weil wenn man in der Angst ist, ist man im Überlebensmodus, da kann man nicht vertrauen in dem Moment. Es geht einfach nicht, schließt sich aus. Das heißt, du kannst eigentlich die Sachen wirklich nur in der Ursache bekämpfen, wenn du nicht in der Angst bist. Aber wenn du in der Angst bist, du darfst keine dummen Dinge tun, du musst dir dessen bewusst werden und du musst versuchen, sie in positive Bahnen zu lenken. Auch wenn es bedeutet, sich zu zwingen, an andere Dinge zu denken, sich abzulenken, Sport zu machen, alte Freunde anzurufen, auch wenn du da überhaupt gar keine Energie hast und über andere Themen zu reden. Du musst es dann in dem Moment aushalten, in dem Wissen, dass die Dinge, die du gerade siehst, aus Angst entstehen und unter Umständen gar nicht real sind.
Ja, was du jetzt ja beschreibst, ist ein Umgang mit Angst. Du hast jetzt eben gesagt, das ist so ziemlich alles erlaubt. Nur am besten keine Sachen machen, die man später bereut, weil man sie halt nur aus Angst gemacht hat. Und da ist natürlich ein bisschen wieder in die Entspannung zu kommen. Also was vielleicht ganz hilfreich sein kann, ist, dass Emotionen haben keine besonders lange Halbwertszeit. Die Angst ist ein Warnsignal, ein Alarm und das ist super schwierig, das auszuhalten. Und es erfasst einen wie so eine Welle, aber man kann das aushalten und man schafft das auch. Das, was du gerade beschreibst, ist ja ein bisschen wieder in eine Entspannung zu kommen und da ist im ersten Schritt die Ablenkung okay. Das ist keine besonders nachhaltige Entspannung, aber es ist okay, um erstmal aus diesem Zustand der Angst rauszukommen. Ne, sich irgendwie ablenken, was anderes tun, Fernsehen gucken, ein Hörbuch anhören, was auch immer. Im zweiten Schritt kann man dann gucken, dass man was für sich tut. Ne, du hast gesagt Sport, dass man irgendwie was macht, wo man weiß, okay, das gefällt mir, das mag ich gerne. Und so kann man dann langsam versuchen, aus diesem Angstzustand wieder ein bisschen mehr in einen entspannteren, leichteren Zustand zu kommen.
Es stimmt, Gefühle haben eine Halbwertszeit, aber ich behaupte, das kann ziemlich lange gehen und auch sehr intensiv. Oftmals kommt man an den Punkt zur totalen Erschöpfung und dann muss man erstmal 20 Stunden schlafen, um sich wieder zu regenerieren und man hat deswegen keine Angst, weil man nicht mehr kann. Das ist eine Sache, die ich oft beobachtet habe. Noch eine Sache, worum es mir eigentlich geht. Zu erkennen, dass man in der Angst ist, ist schwer genug. Aber vor allem muss man verhindern, dass man in den Aktionismus tritt, Sachen klären möchte und man ist in der Angst, weil man kann Sachen nicht klären, wenn man in der Angst ist. Wenn du ein Gespräch mit ihm suchst und dann deine Angst mit ihm klären möchtest, wird es nicht gut gehen.
Zumindest nicht, wenn du nicht klar bist, sondern es dann so Nebenkriegsschauplätze sind, wie warum hast du dich nicht gemeldet, warum warst du jetzt nicht da, ich habe versucht, dich 30 Mal anzurufen, du bist nicht an dein Handy gegangen. Ne? Solche Sachen bringen nichts. Natürlich darf man sich mitteilen und sagen, ich habe gerade einfach wahnsinnige Angst.
Ja. Wenn du es gut formulieren kannst, kannst du es theoretisch machen.
Meistens kann man es aber nur gut formulieren, wenn man gerade nicht...
Ich sag dir eine Sache, die ich beobachtet habe. Wenn ich in der Angst bin, habe ich Probleme, die sind gar nicht so groß, wenn ich nicht in der Angst bin. Also ich kann da drüber stehen, wenn ich nicht in der Angst bin, aber wenn ich in der Angst bin, ist es ein Riesending.
Das haben wir das letzte Mal so ein bisschen angesprochen. Das sind oft die Sachen, die ich dann zum Beispiel auch mit den Klientinnen bespreche. Und dann frage ich, und, hast du sie angesprochen? Nein, warum nicht? Wir hatten so einen schönen Abend, den wollte ich nicht kaputt machen. Okay, aber es war dir doch extrem wichtig. Ja, in dem Moment, wo sie dann mit mir gesprochen haben, war das extrem wichtig. Aber in dem Moment, wo dann der Dateabend da war, war das nicht mehr so wichtig. Da hatte die Harmonie den höheren Stellen.
Ja, das ist auch ein Phänomen, auf jeden Fall. Mir geht's halt vor allem darum, wenn man in den Aktionismus tritt und Sachen klären will aus Angst heraus, der andere, der dir gegenübersteht, der kann nicht begreifen, wie sehr du in der Angst bist und was für einen Stellenwert bestimmte Dinge haben. Und ihr kommt so schwer auf einen Nenner. Man muss sich dem anderen mitteilen und dann darf man halt die Sachen nicht in die Zukunft schieben, weil man die Harmonie haben möchte. Aber das Wichtigste ist, man muss innehalten in der Angst und keine dummen Dinge machen.
Dumme Dinge wären aber nicht nur Aktionismus, sondern auch Sachen, die einfach die Angst füttern. Ja. Und das wird einfach häufig gemacht. Und das ist gerade das Handy und die ganze Zeit bei WhatsApp sein, die ganze Zeit zu gucken, wie lange ist er jetzt online, mit wem schreibt er wohl. Weil das sind die ganzen Sachen, die füttern deine Angst und die machen, dass die Angst eher größer wird und nicht kleiner wird. Auch wenn du nach Sicherheit suchst, wenn du nach irgendwelchen Hinweisen suchst, du wirst sie nicht bei blauen Häkchen oder sonst irgendwas finden. WhatsApp ist da wirklich der Teufel, was die Angst angeht, weil das füttert sie wahnsinnig. Und ich kenne Frauen, die machen das stundenlang abends, die gucken stundenlang, wie lange war er online, mit wem hat er wohl geschrieben. Warum schreibt er mir nicht? Warum ist er nicht in meinem Chat? Wenn ich ihm schreibe, kommen sofort blaue Häkchen. Also war er ja in meinem Chat. Wenn ich jetzt einen Status reinsetze, wie lange braucht er, um sich
das
den anzugucken?
Das sind die Tests, ja.
Das sind diese ganzen Tests. Und die führen nie dazu, dass die Angst kleiner wird. Sondern die Angst wird immer größer. So. Und da einfach, ich sag mal, so diszipliniert zu sein und zu sagen, ich mach's nicht. Ich halte diesen Zustand der Angst aus. Ich fütter die Angst nicht. Ich lege mein Handy weg und ich beschäftige mich jetzt mit was anderem. Ist wichtig.
Oftmals, wenn ich dann sage, versuch mal an Dinge zu denken in so Momenten, die euch verbinden, wo ihr zusammen gelacht habt. Sie können dann in dem Moment, wenn sie in ihrer Angst sind, das nicht glauben. Sie können nicht glauben, dass die Verbindung stark ist. Sie können nicht glauben, dass das wahrhaftig ist. Weil die Skepsis ist alldominierend. Und das ist ein Teil der Angst. Man kann Feuer nicht mit Feuer bekämpfen. Das geht nicht. Man kann nur durch positive Signale die Angst kleiner machen. Im Grunde genommen weißt du das ja auch, wenn man in der Verlustangst ist, weil du suchst ja den anderen, damit er dir die Angst nimmt, indem er dir positive Signale sendet. Aber man muss auch selber schaffen, sich zu regulieren, sich selber positive Signale zu senden. Aber weil verlustängstliche Leute ihre Bedürfnisse eben nicht so gut einschätzen und damit umgehen können und sie auch vor allem formulieren und dafür einstehen und auch selber sich die geben können, haben sie da große Schwierigkeiten mit.
Vielen Dank, Bela.
Du auch.
Wenn du dich in dieser Folge wiedererkannt hast, dann nimm bitte eins mit. Du bist nicht zu schwierig und du bist auch nicht zu viel. Aber du hast irgendwann gelernt, auf Angst mit Handlungen zu reagieren.
In der nächsten Folge sprechen wir darüber, wie du Nähe leben kannst, ohne ständig aus Angst heraus reagieren zu müssen.
Das war's für diese Folge, liebe Unplugged. Wenn du beim Zuhören gemerkt hast, dass Nähe für dich oft mit Angst verbunden ist, mit Sorge verlassen zu werden oder zu viel zu sein oder nicht zu genügen, dann ist das kein persönliches Versagen, sondern ein wichtiges inneres Signal. Wenn du besser verstehen möchtest, woher deine Verlustangst kommt und wie du Schritt für Schritt mehr Sicherheit in deiner Beziehung erleben kannst, laden wir dich herzlich zu einer kostenlosen Erstberatung ein. Gemeinsam schauen wir, was du brauchst, um dich in Nähe nicht selber zu verlieren. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung. Neue Folgen gibt es sonntags und donnerstags. Danke, dass du dir Zeit für dich genommen hast und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.